Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Attack Mode. Der Formel E Podcast. Auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu Attack Mode, dem Formel E Podcast auf meinsportpodcast.de. Wie immer mit Markus Lehne natürlich.
Hallo, aus dem Aquarium.
Ja, richtig. Und meiner selbst, Sebastian Heumichel, für euch wieder da. Markus, wir haben eine längere Pause gemacht. Wir dachten eigentlich, wir machen die Pause vor dem Coronavirus. Aber wir haben die Ausgänge nicht kommen sehen. Viel zu tun an der Uni, Klausurphasen. Ich arbeite ja auch in der Peripherie des Krankenhauses. Da war natürlich viel am Laufen und wird auch immer schlimmer gerade natürlich, was die Arbeitszeiten angeht. Deswegen entschuldigen wir uns nochmal bei euch, bei den Hörern, dass wir so lange nichts von uns haben hören lassen. Wir sind aber wieder da, und zwar mit der Ausgabe M&M. Wir wollen hier keine Schleichwerbung machen. Mexiko und Marrakesch heißt das natürlich. Markus, bist du bereit heute?
Ich bin immer bereit. Wir hatten ja lange genug Vorbereitungszeit. Ich stehe wieder voll und sage, naja, okay, ich huste ab und an, aber also erstens kann man sich über Podcast nicht infizieren und vorhin habe ich kein Corona. Also von daher alles gut. Nur nicht wundern, wenn ich ab und an mal huste und vergesse, den Mute-Knopf zu drücken.
Ja gut, du wohnst in Köln, bei mir in Bielefeld ist es um einiges mehr los, was hier gerade die Bedrohungslage angeht.
Ja, das ist hier auch, sagen wir mal, semi-optimal. Und
aber so ist es ja überall, auf der ganzen Welt gerade, fast überall, aber wir sind auf jeden Fall noch da, die Formel E war noch da, war noch am Laufen, im Gegensatz zur Formel 1 jetzt am vergangenen Wochenende in Australien, ist ja auch schon wieder 2 Wochen her, dass der E-Prix in Marrakesch stattgefunden hat. Und worüber wir halt eben heute dann gerne nochmal sprechen wollen, bevor es dann vielleicht wirklich mal eine Zeit gibt, wo es ja im Prinzip nichts mehr zu berichten gibt. Ich meine, bei dir ist es ja ähnlich, im Sportmarketing wahrscheinlich bald keine Arbeit mehr.
So sieht's aus. Also wir haben natürlich jetzt noch ein paar Wochen, die wir aufholen. Gerade letzte Woche wurde natürlich mehr berichtet als sonst, weil jede Nachrichtensendung, jede Sendung irgendwie was gebracht hat, wo Fußball drin vorkam. Meistens Fußball auf Formel 1. Aber ja, es könnte sein, dass ich in 2-3 Wochen auch jeden Tag Podcast machen kann. So lange, wie ich möchte.
Dann müssen wir uns neue Podcast-Formate ausdenken. Wie wär's, wir können Formel E-Prix der Vergangenheit nachkommentieren. Denken uns dafür Rollen aus oder lassen uns Vorschläge geben vom Auditorium. Das könnte lustig sein. Ansonsten, was bleibt uns denn dann eigentlich noch? Außer, ja, Simracing könnten wir ja immer noch machen. So wie Lando Norris dann jetzt am Wochenende.
Zum Beispiel.
Also, solange wie man in den Grafikeinstellungen das Publikum abstellt, sollte man ja sicher sein beim Simracing.
Ja, wer weiß.
Wer weiß, der Virus ist unterwegs.
Ist eigentlich noch kein Formel-E-Videospiel? Verrückt, oder?
Formel Ebola, oder was?
Ja, ich war jetzt seit 5 Jahren, es gibt kein Videospiel. Was ist das für eine Vermarktung?
Na, ich glaube, es gibt so ein VR-Erlebnis-Dingen, aber es ist kein richtig lizenziertes Spiel, da hast du natürlich recht. Obwohl ich jetzt gesehen habe, dass sogar Lego und, sag schon,
Duplo?
Nein.
Playmobil?
Nein, Lego hat jetzt ein Matchbox. Mein Gott, Matchbox hat jetzt auch Formel E-Autos aufgelegt zum Kauf. Auf jeden Fall sehr cool, was es dann jetzt noch wieder an neuen Merchandise-Optionen gibt. Ja.
Verrückt, es gibt Matchbox noch? Ja, irre.
Ja, ist verrückt. Ne? Ja. Also so, du als Kind der 60er.
Ja, genau.
Dann sind wir jetzt mal an dem Punkt, wo es dann so langsam losgehen kann. Wir würden am liebsten chronologisch beginnen, und zwar mit dem E-Prix in Mexiko, der stattgefunden hat. und meiner Meinung nach ein absolutes Spektakel, gerade was im Stadion abging, was auch dann mit Beschädigungen an Fahrzeugen vor sich ging, was die Fahrer sich teilweise abverlangt haben in engen Fights. Philippe Massa, der da auch ganz unglückliche Figur.
Ja, aber was ich sagen muss, was mir überhaupt nicht gefallen hat in Mexiko, ist die Strecke, die ich eigentlich vorher noch gelobt habe, das muss ich revidieren. Also weil ein paar Dinge, klar, das mit dem die Schlusskurve war super, die Stadtzielgerade war super und das Stadion war super. Aber dieses Verbindungsstück dazwischen, wo auf einmal anderer Asphalt kam und man das Gefühl hatte, man würde hinter einer Supermarktparkplatz herfahren, das fand ich dann doch, das sieht einfach semi-professionell aus, meiner Meinung nach. Ja,
das hat schon was von Sebring, auf jeden Fall.
Ja, und dann, wenn man die erste Kurve so macht, kann man das ja gerne machen, aber wieso zum Henker macht man da diesen Grünstreifen nicht weg, wo dann einfach jeder drüber fährt? Das werden wir auch gleich haben, das hat ja durchaus Einfluss auf das Rennen des ein oder anderen hoffnungsvollen Fahrers.
Ja, also ich sag mal, die erste Kurve, die war natürlich sehr speziell, weil du halt eben stark anbremsen, schnell einlenken und dann wurde es ja ganz schnell ganz schmal.
Ja, und dann war auf einmal da dieser Grünstreifen, der dann danach kam am Curb, aber vorher war dieser ominöse Grünstreifen, über den auch gefühlt jeder zweite irgendwann mal gefahren ist. Kann man halt wegmachen, ne? Legt da einen Teppich drüber oder macht dann Curb hin. Das finde ich Quatsch. Aber gut. Ansonsten muss man sagen, ist die Strecke natürlich eher spektakulär. Spektakulärer als dann wahrscheinlich professionell aussehen, wenn wir dann Strecken wie Marrakesch später haben werden. Wo die Rennen dann etwas unspektakulärer sind.
Ja, man muss auf jeden Fall auch festhalten, dass durch die Veränderung des Streckenlayouts auf jeden Fall klar geworden ist, wie viel mehr Performance der Formel-E-Wagen diese Saison hat als letzte Saison. Also was an Tempo erreicht wurde, was an Performance erreicht wurde, obwohl ja eben dann die Schikane Anfangsstartziel rausgenommen wurde.
Ja, was für ein Tempo da erreicht werden kann, hat ja auch Daniel Abt gemerkt. Oder das hat ihn ja eher überrascht. Denn der ist mal richtig ordentlich abgeflogen im freien Training. Also wer immer sagt, so war Formel-E voll langsam, voll sicher, da passiert nichts. Eher weniger, weil er quasi ins Stadion rein, vorher eine lange Gerade gewesen. Ja, dann haben die Bremsen nicht so gewollt, wie er das wollte, und dann ging es mal locker mit 200 in die Reifenstapel, die dann relativ plötzlich kam. Führte dann dazu, Rennen war nicht möglich, war erstmal ins Krankenhaus durchchecken. Rennen ist er dann mitgefahren, aber auch alles andere als fit. Und deswegen unter ferner Liefen sozusagen.
Er hat ja auch nicht gefinished, also did not finish war sein Ergebnis. 0 Punkte natürlich für unseren Deutschen unter den anderen Deutschen in der Formel E. Genauso wie auch Lotterer, der sich aber 3 Punkte geholt hat, weil er ja eben die Podium Position, wie es so schön heißt, hatte und sich damit ja 3 Punkte gesichert hat.
Also quasi 2+1. Weil was wir letztes Mal auch mal nicht richtig wiedergegeben haben, ist, dass man, wenn man Erster wird in seiner Quali-Gruppe, von denen es ja 4 gibt, dann gibt es jeweils auch einen Punkt. Und die muss man ja haben, um quasi in die Superpole zu kommen, wo die ersten 6 drin sind. Aber wenn ich natürlich in meiner Gruppe nicht Erster geworden bin, also wenn ich in meiner Gruppe Erster geworden bin, bin ich auch automatisch in der Superpole. Das heißt, ich kann 2+1 kriegen, wenn es perfekt läuft. Und das war in dem Fall bei Lotterer der Fall.
Ja, und dann natürlich ein problematisches Rennen für ihn. Aber Lotterer hat natürlich gezeigt, was im Porsche drin steckt, im Formel-E-Renner des neuen Traditionsteams in der Formel-E. Leider hat es dann ja eben zu nicht mehr gereicht, aber 3 Championship-Points sind natürlich trotzdem im Säckle.
Ja, ist natürlich ein bisschen ärgerlich, ne? Auch hier die ominöse erste Kurve. Wurde überholt von Evans, der auf 2 stand, dann zu weit rausgekommen quasi in dieser ersten Kurve, hat völlig den Grip verloren, weil er auf dem Dreck war und dann bist du gleich 3-4 Positionen los. Und das ist in der Formel E halt ein Problem, weil im Mittelfeld wird ein bisschen Autoscooter gefahren, bis heute im Öfteren. Ich glaube, da wissen einige nicht, dass es doch am Ende noch ein Formelauto ist und kein Tourenwagen, so wie einige da reinhalten.
Grade ja, wäre nix für Vettel.
Nee, oder vielleicht gerade deswegen, wer weiß.
Ich weiß es nicht.
Vielleicht bräuchte er das mal so 1-2 Rennen, wo er sich austoben kann.
Ich weiß es nicht. Aber erzähl ruhig weiter.
Ja, ansonsten, das Rennen ist ja schon 5 Wochen her. im Prinzip vorne war es ja relativ unspektakulär. Also Evans war am Anfang vorne und ist dann auch die ganze Zeit geblieben. Und ja, dann hatten wir das Übliche, dass Chichita wieder mal geglänzt hat im Rennen. Die waren weiter hinten in der Quali. Da Costa war 9. Bern war 11. und sind als 2. und 4. ins Ziel gekommen. Also da sieht man eindeutig, während Porsche eher im Rennen Probleme hat und im Qualifying stark ist, ist bei Chichita genau andersrum der Fall. Die rocken jedes Rennen und holen enorm auf.
Das ist natürlich aber auch interessant, weil die von den Zeiten her müssen sie ja auch so pushen. Ich meine, du kannst nicht mit 8 Zehntel pro Runde, die du schneller bist, kannst du da nicht so durchs Feld fliegen oder so. Also da steckt schon mehr hinter und auch gerade in der Fahrerpaarung, die sie haben, um das dann eben auch im Rennen umzusetzen.
Ja, es scheint auch einfach gut mit dem Recovery-System hinzukommen, scheint das gut im Griff zu haben. Sie machen halt keinen großen Unsinn, außer vielleicht im zweiten Rennen, wo sie ein bisschen selber verschenkt haben. Aber ja, sie sind halt äußerst konstant. Ich glaube, die haben auch selten die schnellste Runde, fahren einfach konstant ihre Zeiten und können das dann quasi nach und nach vorne vorschieben.
Ja, wäre das auch. Ja, die schnellste Runde ging ja in diesem Rennen an Kollege Sims für BMW. Ja, die hat sich mit einer 1:10.520 geholt und damit ja grob eine Sekunde sogar schneller als der Rest des Feldes.
Ja, passt ja auch dazu, dass er im Rennen von 18 auf 5 gefahren ist. Also eigentlich der große Gewinner des Rennens mit Wehrlein zusammen. Wehrlein ist von ganz hinten, weil er Strafen für alles Mögliche hatte. Ich glaube irgendwie, der ist mit 4 Zeitstrafen schon ins Rennen gegangen, ist von ganz hinten gestartet und ist immer noch 9 gekommen. Also muss man sagen, sehr respektable Rennleistung. Ebenso die Krassi im Audi, der auch schon wieder Probleme hatte im Qualifying. Nur von 15 kam, aber auf 6 geendet ist. Also auch da muss man sagen, Rennspiel passt auf jeden Fall.
Absolut. Schade nur halt eben für Maximilian Günther, dass er halt eben zwar von 16 gestartet ist, aber nur auf 11 vorgefahren ist und damit keine Punkte geholt hat in Mexiko.
Genau, ja. Kein gutes Rennen für Günther, aber dafür liegt er im Rennen davor umso besser. Von daher. Ja, muss auch noch ein paar andere, unser Freund Stoffel van Dorn zum Beispiel, den habt ihr auch zersägt, aber in Kurve 2. Und ja, stimmt, es gibt noch so ein paar andere, die in die Mauer gefahren sind und sich dann erstmal von vorne verabschieden kann. Und ja, Strecke allgemein muss man natürlich sagen, Baseballstadion ist immer spektakulär, weil du da halt die enormen Zuschauerzahlen hast auf engem Raum. Ja, und ansonsten ist es sicherlich, also wie gesagt, man kann ein paar Dinge an dieser Strecke noch sicherlich optimieren. Man sollte nicht irgendwie 2 Asphaltsorten auf einer so kurzen Strecke gehen, finde ich die Blödsinn. Aber gut, muss natürlich auch sein, dass die Strecke, wenn man im Formel-1-Modus fahren würde, wahrscheinlich zu lang wäre. Von daher muss man da wahrscheinlich Abstriche machen.
Ja, also ich sag mal, von der Distanz her kämst du dann nicht aufs selbe Maß. Also, dann hättest du eher weniger Runden vor Zuschauern sozusagen.
Ja, und es wäre auch zu viel Topspeed. Also wahrscheinlich wird das von der Elektro-, von der Batteriekraft nicht reichen im Moment.
Also ich finde es lustig nochmal, dass auf der Homepage halt steht, bei Lotterer Podium Position, aber oben steht Julius Bär Pole Position, 3 Punkte. However.
Das haben wir schon für 2 Bier Werbung gemacht.
Ja, nicht das, ja, aber nicht, dass nachher wieder heißt, wir hätten hier irgendwas Falsches erzählt.
Aber was macht Julius Bär eigentlich? Das ist eine Bank, oder? Das ist eine Bank?
Finanzdienstleister, glaube ich. Ja. Soweit ich das weiß. Also bin ich nicht darauf angewiesen, leider. Wäre schön.
Ja, das bringt mir auch nichts, aber M&M kann uns gerne Pakete schicken, wenn sie unbedingt wollen. Also, wir sind da offen. Also, ne?
Das ist aber M&Ms. Oh, jetzt habe ich es doch.
Ja, ja, M&Ms können wir gerne machen. Also, Mars-Konzern schickt einfach mal eine Packung. Ach, das ist jetzt eine. Ein Karton. Und dann sagen wir es noch häufiger.
Ja, alles klar. Wo wir gerade so schön Werbung machen, gehen wir doch in unseren ersten Blog und wir melden uns dann gleich wieder mit Marrakesch.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Da sind wir wieder mit Attack Mode, dem Formel E Podcast. Und wir wollen jetzt, Markus und ich, über Marrakesch reden. Wenn man Marrakesch hört, auf jeden Fall einer dieser Namen in der Motorsportwelt, der immer wieder halt für Gänsehaut sorgt, auf jeden Fall.
Ja, und eine sehr bekannte Strecke, also unter anderem die WTCC dort lange gefahren. Von daher sprechen wir zwar auch mit einer nicht permanenten Rennstrecke, aber einer, wo das ja mehr gewohnt ist und die natürlich sehr spektakulär ist, am Weltkulturerbe, Stadtmauer Marrakesch entlang geht. Ja. Leider nicht so viele Zuschauer, muss man sagen. Gefühlt habe ich da auch nur eine Tribüne gesehen, wo der Attack-Mode war.
Ja, absolut. Aber ich sag mal, das ist ja auch nicht das Marrakesch, was vielleicht der ein oder andere Zuschauer gewohnt ist. Aber das ist auch gut so. Also, weil neue Strecken natürlich in der Formel E durchaus ja immer das sind, was noch so das i-Tüpfelchen draufsetzt. Mexiko natürlich die Anpassung gegenüber dem Formel 1 Track und dann natürlich nochmal die Anpassung gegenüber dem Vorjahr. Aber hier stehen wir ja quasi auf einer Strecke, die zumindest den meisten Fahrern soweit bekannt ist.
Ja, absolut. Und diesmal gab es eine Neuerung, wenn nämlich sonst immer alles am Samstag stattfindet, wurden die freien Trainings jetzt schon am Freitag ausgetragen. Und da kommt das erste Mal das böse Wort Corona ins Spiel, denn Jean-Éric Vergne kam mit Fieber an die Strecke und musste sich erstmal den kompletten Freitag einem Corona-Test unterziehen, sodass er fahren konnte. Das heißt, wäre er da positiv getestet, hätten wir das dann auch schon nicht gehabt. Und der ganze Absagen hier wäre wahrscheinlich schon doch losgegangen. Aber
ja, wir hätten uns noch mehr Zeit mit dem Podcast lassen können.
Das ist richtig. Und dann wird einfach nur über das freie Training gesprochen, 20 Minuten, das natürlich auch sehr spannend ist.
Ja, sicher.
Ja, Qualifying, gab es wieder bekanntlich vier Gruppen, die nach der Meisterschaft eingeteilt sind. Und da hat der Leader Evans gleich mal einen Fehler gemacht, denn er ist zu spät über Start-Ziel gefahren, wollte nur eine schnelle Runde machen mit voller Leistung, ist zu spät über Start-Ziel und somit letzter geworden. Also ein Move, den Ferrari ganz gut kennt aus der Formel 1, hat Evans jetzt knallhart durchgezogen mit seinem Jaguar-Team. Und ja, allgemein zum Training muss man sagen, kristallisiert sich viel mehr und mehr raus, dass die zweite Quali-Gruppe anscheinend die beste ist, weil da durchschnittlich die besten Platzierungen bei rauskommen. Und in der dritten merkt man schon, okay, da scheint die Strecke entweder schlechter zu werden, oder sie scheint definitiv schlechter zu werden, weil dort gute Fahrer auch eher schlechter abschneiden. In dem Fall beispielsweise Buemi, der in der dritten Gruppe Erster war, aber das hat gesamt nur für den sechsten gereicht. Und sonst in der dritten Gruppe Position wie 10, 15, 17, 13. Und in Gruppe 2 dagegen 1, 2, 7, 5, 8. Also da sieht man schon, da scheint der Ort zu sein, wo man sein sollte, wenn man in die Super Bowl ist. Und aus allen anderen Gruppen ist es ein Erfolg, wenn man schon in die Super Bowl reinkommt.
Ja, das ist natürlich dann die Frage, inwieweit das dann eine kleine Wettbewerbsverzerrung ist. Also die Karten werden ja jeweils neu gemischt, aber ja, wenn halt eben diese Strecken dann so abbauen, beziehungsweise so schmutzig werden oder die ja berühmt-berüchtigten Marbles dann halt eben auftreten, hat man halt nun mal leider am Ende hinten raus ganz doll Pech gehabt.
Ja, absolut. Und man muss ja sagen, dass vermeintlich am meisten Gummi ja die letzte Gruppe hat und da kommt gar nichts mehr raus. Also entweder wird die Strecke dann so viel schlechter oder man muss so hart sein und sagen, dass die Fahrer, die dort sind, halt auch wirklich die schlechtesten sind.
Entweder 1 oder 2 ist die Antwort auf diese Frage. Oder vielleicht auch eine Mischung. Also Motorsport ist ja jetzt nicht nur, ich habe das schnellste Auto und dümpel da so rum und kriege das irgendwie hin. Da kommen ja eben viele Faktoren nun mal zusammen. Und also es sind alles Profis, das steht auf jeden Fall fest.
Ja, aber das sagen wir mal, ein Herr Ruhr jetzt vielleicht nicht gerade der absolute Pro-Fahrer ist, kann man glaube ich so langsam erkennen. Und ja, Neil Jani zum Beispiel scheint enorme Probleme mit dem Vorlauf. Also der kommt noch gar nicht zurecht mit seinem Porsche. Ansonsten haben wir auch Massa Turvey, ne, die ja eigentlich auch schon gute Ergebnisse hatten. Die waren diesmal im Training auch unter ferner Liefen auf den letzten Plätzen. Keine Ahnung. Vielleicht ist es einfach auch bei dieser Rennstrecke ein besonderer Faktor, dass er wirklich nur eine gewisse Zeit für die guten, wo die guten Runden fahren kann.
Ja, was ja besonders interessant war, war ja auf der Strecke wieder die Möglichkeiten der Rekuperation, also die Energierückgewinnung zu nutzen, um sich dann Vorteile hinten raus zu verschaffen oder auch eben im Rennverlauf überhaupt erstmal an gewissen Punkten Energie zu sparen, ich wollte schon Sprit zu sparen sagen, Energie zu sparen durch zeitiges Bremsen und Rückgewinnung der Energie über die Bremse. Und natürlich eben auch, wenn ich dann im Driver's Eye, in der neuen Kameraeinstellung in der Formel E halt eben gesehen habe, wie viel Knöpfchen dann ein Max Günther dann da am Bedienen ist, das ist schon verrückt teilweise.
Ja, das auf jeden Fall. Und was ich noch sagen muss, ist quasi, was dafür spricht, dass die Strecke eher besser wird, ist, dass in der Superpole der letzten 6 4 von 6 Piloten schneller waren. Und das teilweise erheblich schneller als vorher in der Einzelqualigruppen vor der Qualifikation. Das heißt, man kann schon davon ausgehen, dass die Strecke eher besser wird. Also zum Beispiel, Günther ist zum Beispiel fast 3 oder mehr als 3 Zehntel schneller gewesen. Und das bei 1,17er Rundenzeiten ist schon eine Menge.
Ja, absolut. So, Maxi Günther vor Lotterer, vor Motara, vor Da Costa, vor De Vries, vor Buemi, hieß es dann, als es durch die Qualifikation durchging und in die Superpole hinein, alle eben im 1,17er Fenster. Ja, und dann gab es die Superpole.
Genau, und dort haben sich alle nochmal verbessert. Was dafür spricht, dass die Strecke besser geworden ist, in der Tat, im Laufe des Rennwochenendes und dort war jetzt Da Costa der schnellste mit 1,17, 1,8. Minimal von Günther mit 1,17, 2,7, also knappe Zehntel. Und Lotterer auf 3, De Vries auf 4, Motara 5 und Buemi auf 6.
Ja, damit auf jeden Fall das Tag Heuer Porsche Formula E Team mit wieder einmal einer starken Qualifikations- und Superpole-Leistung.
Ja, allerdings nur von Lotterer, muss man auch da sagen, weil Jani auf 21 natürlich eher enttäuscht.
Natürlich, aber das zeigt das Potenzial, was das Auto hat und was Lotterer hat, aber das ist ja das, was wir eben schon gesagt haben, ist eine Kombination von Fahrer und Maschine.
Ja, genau. Ja, das Rennen selbst ging prinzipiell ruhig los. Da Costa konnte vorne wegfahren. Und ja, es war eh klar, dass das Rennen ein bisschen unspektakulärer wird, weil Marrakesch für die Energie halt mit die schwierigste Strecke ist. Sehr viel Topspeed, nicht so harte Anbremspunkte, wo man quasi Energie zurückholen kann und es ist auch sehr heiß. Also die Frage war, wer schafft es überhaupt mit möglichst viel Energie die 45 Minuten zu absolvieren. Was am Ende alle geschafft haben, aber man musste da halt gucken. Ne? Das sieht man auch daran, dass Günther zwischenzeitlich Da Costa mal überholt hat. Aber Da Costa es schlau gemacht hat, nämlich dann im Windschatten quasi gespart hat ohne Ende und somit dann irgendwann wieder zurückschlagen konnte.
Die Diskussion am Funk war auch sehr interessant, ob das jetzt Absicht war, dass Da Costa sich dahinter geklemmt hat. Und ja, absolut, es war Absicht. Es sah zwar erst nach einem Kampf aus der beiden. Aber Da Costa hat sich schön einfach hinter Max Günther fallen lassen. Und dann halt, wie du sagst, schön zu sparen. Also was da wahrscheinlich auch an Windschattenkräften an Sparpotenzial da war, dass man quasi annähernd selbe Geschwindigkeit erreicht, aber trotzdem 1-3% Energie dann halt sparen kann. Das war auf jeden Fall sichtbar.
Genau. Und vielleicht sieht man daran, dass Porsche halt im ersten Jahr ist. Weil da scheint es noch die Probleme zu geben, denn der Rennspeed ist einfach nicht der, der in der Qualifikation da ist. Man jetzt daran sieht, dass Lotterer auch am Anfang von 3 eher zurückfiel, erst auf 5, dann auf 6 und ja, wieder zu kämpfen hatte mit den Leuten dahinter. Wäre dann halt so ein Team wie Chitita mal wieder von hinten, also Da Costa war ja schon vorne, aber Bernd kam dann auch schon wieder von hinten ins Feld gerauscht.
Ja, auf jeden Fall, was mir einfällt, sind natürlich zwei Dinge. Einmal Evans, der von dir schon angesprochen wurde in der Qualifikation, der der sich von der 24 bis auf die 6 vorgekämpft hat. Das ist natürlich ein Thema des Rennens. Genauso wie wieder einmal Max Günther, der dann trotzdem, dass er es halt eben nicht geschafft hat, Da Costa zu bändigen, es immerhin geschafft hat, Weltmeister sind sie ja bald erst, Jean-Éric Vergne dann nochmal im Zaum zu halten.
Ja, genau, und es war ein harter Kampf, beziehungsweise bei Vergne musste man zwischenzeitlich sich auch fragen, ob er es überhaupt ins Ziel schafft, weil er, glaube ich, schon bei unter 5% war, als es in die letzte Runde ging, und man dachte so, oha, schafft er das, aber
der ist, glaube ich, mit 0 über die Ziellinie gegangen, zumindest in der Grafik, die wir als Zuschauer
sehen. Genau, und die 0 war ja quasi fast schon vor der letzten Kurve, das heißt, er hat es da irgendwie geschafft, ins Ziel zu kommen. Ziemlich meisterhafte Leistung, muss man sagen, auch dass er Ewigkeiten geschafft hat, sich vor Günther zu halten. Also das heißt, er hat keine Energie gespart hinter Günther, sondern eher im Gegenteil. Und hat es dann trotzdem geschafft, noch auf Platz 3. Ich habe ja gesagt, er musste sich Freitag testen lassen, das heißt, ganz gesund war der Herr Vergne auch nicht. Also von daher...
Ja, nicht so krank wie Mark Webber damals, aber ja.
Ja, er hat nicht in den Helm gekotzt. Wer die Anspielung jetzt nicht verstanden hat, aber der ein oder andere wird diesen berühmten Punkt...
Ja, es Spruch. Ist ein legendärer Moment des Motorsports, ja, Mark Webber.
Absolut. Einzig. Ja, und ansonsten das Rennen, wie gesagt, nicht grandios spektakulär, weil es halt ein Taktik Rennen war, wo man halt gucken musste, möglichst gut über die Zeit zu kommen. Blöd gelaufen für Mercedes zum Beispiel, weil De Vries gleich am Anfang eine Drive-Thru-Penalty bekommen hat, weil er falsche Stellen zu viel Energie zur Verfügung genommen hat oder zur Verfügung gestellt bekommen hat. Und ja, deswegen war das Rennen dann für den natürlich vorbei, weil das sind 40 Minuten, das ist eine Drive-Thru-Penalty natürlich. Das sehe ich eher aus. Am Ende Platz 11, noch eine ganz gute Leistung, aber halt natürlich ohne Punkte. Ja, Lotterer am Ende 8. Auch da muss man sagen, wie gesagt, der Rennspeed nicht ganz so da, am Ende auch noch ein bisschen verloren. Und somit,
immerhin 4 Punkte auf jeden Fall eingefahren.
Genau, 4 Punkte zu dem einen, den er noch aus der Quali kriegt, weil er seine Gruppe gewonnen hat. Also von daher muss man sagen, ja.
Auf jeden Fall was mitgenommen, eben nicht wie Neil Jani, der auf 18 reingekommen ist.
Genau, jo. Wo halt überschaubar. Auch wieder gar nichts, muss man leider sagen.
Ja, vor allen Dingen auch wieder, was du eben gesagt hast, im Sandwich zwischen Massa und Hartley, also zwei ehemaligen Formel 1 Fahrern. Ist halt eben alles immer nicht so einfach.
Ja, allgemein.
Vor allen Dingen halt auf so einer Strecke.
Allgemein muss man sagen, dass diesmal sehr viele prominente Namen hinten waren. Wehrlein vorletzter. Turvey 21, Nico Müller, der letztes Jahr der DTM um Meisterschaft mitgekämpft hat, nur 20. Also da sind schon ein paar Prominente. Allerdings der Einzige, der mal wieder überrundet wurde, war da natürlich wieder Martin Hua. Der Einzige ist, der keine 34 Runden schafft, dann sagt das vielleicht ein bisschen was über die Klasse. Er ist nur ein Paar ausgeschieden, lustigerweise. Und das hat leider den BMW-Fahrer Alexander Zins getroffen, also auch einer der Meisterschaftsfavoriten. Der musste nach dem Unfall seinen BMW Iandretti stellen. Und ist der Einzige, der ausgefallen ist. Also muss man sagen, dafür, dass sonst sehr, sehr viel Kleinholz gemacht wurde, während der dann diesmal relativ
Ist dir denn aufgefallen, ganz am Ende, wie eng das Mittelfeld auf einmal aufeinander hockte?
Ja, aber das passiert ja eigentlich bei den anderen Rennen auch, ne, weil das hat man jetzt schon häufiger gesehen, dass die Reihenfolge so von 7 bis 15 in der letzten Runde auf einmal so komplett durcheinander gefiert wird. Und man sich dann echt teilweise wundert, wenn man nur auf die Führenden achtet und dann das Ergebnis sieht, so kam der denn jetzt her. Ging mir mit die Grassi zum Beispiel so, der dann auf einmal auf 7 auftauchte. Oder auch ein Bird, der noch 10. geworden ist. Also da waren schon einige, die dann auf einmal in der letzten Runde halt noch ein bisschen Power hatten. Und das war halt gut ausnutzen können.
Ja, das Management der Energie war dort auf jeden Fall das wichtigste Element in diesem Rennen, neben natürlich der guten Grundpace, aber das haben sie ja eigentlich alle, wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Bestzeiten im Rennen gucke, da liegen alle so im, ja, auf jeden Fall im 1,21er Feld, bis auf hinten raus, aber auch eher in der 1,21 Mitte, 1,21 hoch kommt eher selten vor. Und trotzdem hat es ja auch für Punkte gereicht, wenn man sich halt eben schlau mit der Rekuperation angestellt hat und dann eben das nötige Quäntchen Glück hat, dass man sich nicht in ein Duell verzettelt hat.
Ja, das ist es wahrscheinlich. Man muss gerade, wenn man halt die Superpole verpasst und dann eher so auf dem Mittelfeld, hinteres Mittelfeld startet, muss man halt die Geduld bewahren und sich dann nicht auf irgendwelche Scharmützel einlassen, sondern versuchen, solide seine Runden runterzufahren und dann in den letzten 3-4 Runden gucken, was man dann quasi noch rausholen kann. Scheint mir eine sehr erfolgsversprechende Strategie zu sein.
Und ja, der schnellste Runde hat ja Pascal Wehrlein gefahren, die mir ja leider nichts genützt hat, punktetechnisch, auf 22 liegen.
Ja gut, er kriegt die Punkte für die schnellste Runde immerhin. Also von daher hat er ja ein bisschen Punkte noch mitgenommen, wenigstens. Also die
hat er ja eben nicht. Nein, er kriegt ihn ja nicht, weil er,
weil er sonst
22
ist. Ja, stimmt. Ist. Stimmt sowas, ja.
Also, ja. Ja. Schade.
Allgemein, er hat schlechte Rennen für die Inder von Mahindra gebracht. Ja, da ging nicht viel an dem Wochenende. Da wurden sie auch nur 13. Weiß nicht, man sieht den ja immer, den Teamchef dieses Teams, der eher von der emotionaleren Seite kommt. Von daher wäre es mal ganz witzig, wenn die mal wieder vorne dran wären, weil muss man mal drauf achten, der reißt ganz gerne halt seine Box auseinander. Weil Erfolg ist Erfolg.
Ja, das ist ja auch... Ich muss mal ganz ehrlich sagen, manchmal wirkt die Formel E dann doch etwas steril, vor allen Dingen dann halt eben auch, wie die Gestaltung, Aufbereitung dann auch am Anfang ist, mit der pompösen Musik, wo dann dieser Mario Kart Countdown kommt und dann geht's irgendwie los. Also ich gucke ja, habe jetzt das Rennen oder die letzten beiden dann halt eben auf den YouTube-Kanälen der Formel E verfolgt. Hab sie mir dann halt quasi on demand angucken können. Ich sag mal, Vorbericht ist ja nicht so viel, aber Nachbericht ist eigentlich auch ziemlich gut gemacht, aber manchmal wirkt es dann halt doch etwas künstlich, das ganze Ding drumherum. Deswegen ist es eigentlich cool, wenn es dann halt eben so Personen gibt mit Herzblut, die man dann auch sehen kann, wie halt eben den Teamchef von Mahindra.
Ja, absolut. Und ja, ich habe diesmal Eurosport geguckt, gar nicht beim ZDF oder so reingeguckt, von daher kann ich dazu nichts sagen, aber ich soll sagen, dass...
Ich glaube, Mexiko habe ich zweimal sogar geguckt, habe ich nämlich das letzte Dreiviertel, als ich spät nach Hause kam, habe ich auf ZDF geguckt, ja. Und es war nicht, wenn wir bei klinisch sind, ja, war der Kommentar wirklich, also, wie ein Chirurgenskalpell.
Ja, das ist das Problem, dass ganz gerne dann Leute zur Formel E geschickt werden, die halt gerade Zeit haben. Also vor allem im ZDF, das ist der Fall.
Und, was heißt geschickt? Waren die überhaupt
da? Ja, natürlich nicht.
Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass es irgendwo aus Mainz, aus der Sprecherkabine
kam. Genau, bei Eurosport auch, also die sind auch nicht vor Ort. Ja, gut. Natürlich auch in ihrer Sendezentrale und kommentieren das von dort. Da muss man sagen, da gibt es immer interessante Experten. Dieses Mal im Training von Habsburg, der letztes Jahr DTM gefahren ist für Aston Martin. Und der quasi dann als Experte fungierte und der, wo man dann auch die Fahrerperspektive sehr schön gesehen hat. Der dann zum Beispiel meinte bei Günther, ja, der macht das perfekt super Runde. Und man selber als Laie dachte man sich so, ja, sieht relativ sicher aus, was der da macht, aber dass der so schnell ist, sehe ich jetzt persönlich nicht. Ja, halt schon, ne? Und das ist halt die Expertise, die ich dann von einem Experten dann halt auch will, ne? Und nicht die Dinge quasi, die ich eh selber sehe, wie das Herrschaften bei RTL, bei der Formel 1 ganz gerne machen.
Also ich schätze ja auch Martin Brundle immer sehr, wenn ich dann Formel 1 verfolge. Ja, aber du hast absolut recht. Da, bei Eurosport wird man auch verwöhnt, genauso wie auf dem YouTube-Kanal der Formel E. Und wenn ihr euch die nochmal ansehen wollt, dann könnt ihr das natürlich tun auf YouTube oder geht einfach direkt auf vierformulae.com. Dort findet ihr alle Informationen und den Weg zu den Livestreams. Markus, dann war's das ja erst einmal mit Formel E, oder?
Ja, also ihr habt auf jeden Fall jetzt mehr als genug Zeit, euch die beiden Rennen nochmal anzugucken. Denn bis Mai werden wir nicht mehr fahren und mit dem WM-Stand von Da Costa vor Evans und Sims erstmal in eine längere Pause gehen. Und naja, ob es dann noch weitergeht, ob wir denken, dass es dann weitergeht noch mit dieser Saison oder vielleicht schon dann die nächste eher vorbereitet wird. Unsere Meinung zu dem Corona-Sportverschiebung, wir waren in der ein oder anderen Serie und Sportart dann gleich noch nach einer Pause hier bei Techno.
Und? Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Da sind wir wieder beim Attack Mode hier auf meinsportpodcast.de. Euer Formel-E-Podcast wieder noch ein letztes Mal vielleicht mit Markus Lehn und Sebastian Heumichel vor einer großen Pause. Die Frage ist nur, wie groß wird eigentlich diese Pause? Das offizielle Statement vom 13. März, Freitag, dem 13. von der FIA sieht natürlich vor, dass quasi die rote Flagge weht über dem März und dem April. Im Mai eher so Caution Yellow und dann im Juni und Juli soll wieder die grüne Flagge über den Rennstrecken der Formel E wehen.
Ja, genau. Also
sollte natürlich, dass sich das Ganze jetzt dann stabilisieren und ähnlich verlaufen wie in China, wo ja jetzt die Zahlen der Infektion halt nun mal mit Covid-19 rückgängig sind.
Genau, also ja, ganz kurios gesagt, könnte man ja fast sagen, dass wir dann wieder China fahren können. Weil da die Lage dann kurzfristig vielleicht irgendwann besser sein wird als in Europa. Aber ja, so muss sagen.
Ja, also du beziehst das jetzt auf die Formel 1, oder was?
Ja, auch auf Formel E, ne? Weil da wäre jetzt eigentlich nächste Woche ja das Rennen gewesen in China.
Also ja, aber da müsste man das ja schon wieder in den, ja, zumindest in den April noch können.
Kaum im Mai oder im Juni, Zeit genug ist ja. Was jetzt schon gemacht worden ist, ist auch, dass Berlin ist schon einen Monat nach hinten geschoben. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast oder ihr am Apparat das gesehen habt. Ja, Berlin ist jetzt Ende Juni terminiert. Und wahrscheinlich auch mit 2 Rennen. Also müssen wir mal gucken, ob wir bis dahin eine Besserung haben. Ich sag mal, Markus Droschke, haben wir ja leider der ein oder andere wird den NDR-Podcast mit ihm schon gehört haben, der Virologen-Papst, nenne ich ihn mal, der quasi jetzt täglich Updates gibt. Allerdings muss man sagen, wenn man das so hört, muss man leider Zweifel haben, ob das alles so funktioniert, wie die Verbände, Sportverbände und die Organisation das alles gerne haben wollen. Und naja, das ist alles sehr, sehr dynamisch. Im Moment, so kann man das glaube ich sagen. Weil Sebastian, weißt du noch vor einer Woche, wie unbeschwert wir noch waren, ne? Und was dann alles in der letzten Woche passiert ist.
Als das Leben noch simpel war.
Ja, wo die Kindheit und die Jugend noch lebte und wir unbeschwert.
Als wir unbeschwert Toilettenpapier und billige Nudeln kaufen konnten.
Ah, billige Nudeln, beste. Nein, ja. Wie gesagt, seitdem, jeden Tag passiert irgendwas anderes und es ist so, dass man ja quasi die Push-Nachrichten schon abstellen muss, weil sonst das Handy per Akku nach 2 Stunden über den Geister ist, weil Push-Nachrichten ohne Ende. Man ist quasi 2 Stunden nicht online und dann ist da wieder ein Toter und dann Infizierter und da ist abgesagt und ja, nichts Genaues weiß man nicht. Das Einzige, was wir wissen, ist halt, dass jetzt erstmal alle anderen Serien die Formel E ruhen wird über den kompletten März und April. Und ja, es gab ursprünglich noch einen Plan, Anfang April ohne Zuschauer 2 Rennen in Valencia zu machen. Also nicht auf dem Formel 1 Kurs, den es mal gab, in der Hafenstadt, sondern quasi auf der Rennstrecke, wo auch die MotoGP jedes Jahr fährt. Und wo halt die ganzen Autos rumstehen, was quasi die Zentrale ist. Der nennt sich sozusagen das Silverstone der Formel E. Das ist in dem Fall in Valencia bei der Formel E. Wurde aber natürlich verworfen, weil man weiß jetzt nicht, ob man die ganzen Teammitglieder dahin kriegt. Was ist mit den Italienern, die auch teilweise in Quarantäne sind?
Ja, ich meine, sind ja auch Spanien und Italien die belastetsten Länder in Europa.
Genau. Und man hat jetzt Ferrari zum Beispiel, produziert er jetzt gar nicht mehr. Also, um mal einen kleinen Einstieg in Formel 1 zu machen, die sind komplett fabrikdicht. Und ja, wir jetzt auch Formel E-Teams manchmal gehen oder einigen gehen, dass da diese Leute einfach jetzt auch nicht arbeiten können, wenn ihre Arbeit kommt. Das ist natürlich auch ein weiteres Problem, was natürlich jetzt sehr, 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 sehr viele Leute haben. Mich einbeschlossen wahrscheinlich dann bald, dass ja, die Sportwelt ruht komplett. Ne? Man muss ja immer sagen, wie viel auch hintersteckt. Also wenn jetzt die DEL zum Beispiel abgesagt ist, denkt man sich so, okay, die Spieler, die Kommentatoren, aber was steckt da alles noch hinter? Ne? Die Kameraleute, Redakteure, Leute fürs Licht, Leute für die Maske, Bekleidung, ne? Anreise, die ganzen Hotels, also ist ja quasi wirklich eine unendliche Wirtschaft, die hinter allem hintersteckt. Und ja, ein Kumpel, ja. Kumpel meinte zum Beispiel, ja, darf man nicht so ernst nehmen, ist dann halt auch nur Motorsport, ist nur Fußball. Aber es ist halt nicht nur Motorsport und nicht nur Fußball, sondern da steckt halt wahnsinnig viel noch hinter, ein riesiger Rattenschwanz. Und ja, da müssen wir jetzt alle mal gucken, wie sich die Situation entwickeln wird.
Ja, ich kann ja aus meiner Erfahrung auf jeden Fall sagen, was auch die Eventbranche angeht, die ist auf jeden Fall jetzt auch arg in Bedrängnis mit den ganzen abgesagten Konzerten, Veranstaltungen. Falls der eine oder andere es weiß, ich arbeite ja auch für Deutschlands größte Wrestling-Promotion, die WXW. Da hatten wir noch unser 16 Karat Gold 2020 abschließen können, als dann die Nachricht kam mit keine Veranstaltung mehr über 1000 Personen. Wir hatten 3 Tage am Stück 1500 in der Turbinenhalle Oberhausen. Ja, da haben wir gerade quasi die Kugel weggeduckt, sozusagen, mit unserem Event, aber jetzt alle unsere Events in Frankfurt, in der Butch Cup etc., die sind jetzt alle quasi verschoben auf Sommer oder irgendwann. Das ist natürlich echt bitter und es gibt ja durchaus auch dann eben die Veranstaltungsräumlichkeiten, ob das auch Diskotheken sind oder Bars oder was auch immer, oder eben größere Eventhallen, die jetzt dann ja quasi brach liegen, weil alle möglichen Arten und Weisen von Konzerten abgesagt wurden. Ja, das ist schon echt bitter und da hängt eine ganze Industrie dran, die aber, das ja so oft auch bei Künstlern und Freischaffenden, die stehen halt nicht so im Fokus, da wird halt dann lieber der Geldtopf des Staates als Hilfe dann lieber über anderen Betrieben ausgeschenkt. Nur man muss da ja davon ausgehen, dass jetzt eine Eventfirma oder eine Veranstaltungshalle quasi Einnahmen in den nächsten 3 Monaten haben wird von 0,0. Also, das steht auf jeden Fall fest.
Ja, die laufenden Kosten bleiben natürlich. Ne? Das sind, ob das jetzt Restaurants sind, ob das Kneipen sind, es kommt ja auch keiner mehr. Also die, die aufhaben, da ist nichts mehr los.
Gut ist. Ja, die Restaurantauflage in Bielefeld ist 1,5 Meter Abstand zwischen den Restauranttischen. Ja. Dann darfst du aufmachen.
Ja, super. Aber da kommt trotzdem keiner. Ich war zum Beispiel vor 2 Wochen beim Mongolen und ja, da musst du sonst Freitag und Samstag auf jeden Fall reservieren.
Sonst, immer voll, ne? Wollen wir wetten? Ist sonst immer voll.
Ja. Und jetzt waren wir mit 4 Tischen da die einzigen. Und naja, so ein ganzes Buffet und so, das wird dann halt weggeworfen. Ne? Das sind laufende Kosten. Das wird schwierig für die ganzen Läden. Und klar muss man.
Ja, absolut.
Oder meine Schwester zum Beispiel ist in der Reisebürobranche. Ja, die ist die ganze Woche am Reise studieren, ja. Ne? Und keiner bucht natürlich mehr.
Ja klar, mein Flug für Florida in 3 Wochen nach Tampa kann ich jetzt auch quasi in die Tonne werfen. Und was dabei herauskommt, wissen wir auch noch nicht. Und das sind ja nur unsere kleinen Mikro-Beispiele unseres persönlichen Lebens. Und auf der anderen Seite stehen dann halt Millionen von Menschen, die Reisen gebucht haben, Urlaube, die, keine Ahnung, zu einer Hochzeit in die Türkei wollen, die zu, weiß ich nicht, einem Geburtstag in Frankreich wollen oder halt eben zu einer Großveranstaltung fliegen möchten, sich Tickets für hunderte Euros gekauft haben oder, ja, sonst wohin müssen, weil es vielleicht auch der Job ist. Und das ist jetzt quasi alles, ja, stillgelegt für die nächsten Wochen. Ja, was bleibt zu tun, Markus? Was machen wir?
Tja, was machen wir, ne? Also sind natürlich für Vorschläge jederzeit gerne zu haben. Schreibt dann einfach bei Facebook, bei Twitter uns an, also wir haben Zeit genug in nächster Zeit, wenn am Wochenende sicherlich auch mal unter der Woche vielleicht, muss man gucken, aber ja, wir könnten uns alte Saisons angucken, komplette Resets machen von Saison, wir können Live-Rennen kommen, also alte Rennen live kommentieren, Wir können uns den Teams widmen, was wir auf jeden Fall noch machen werden. Also Geschichte der Teams, wie kam die zustande, was haben die vorher gemacht. Ja, gerade bei Porsche und Mercedes kann man da ja sehr viel erzählen. Vielleicht auch eigene Episoden machen. Wir werden sehen.
Vielleicht auch schauen, was die Kollegen von Starting Grid so machen, hier bei meinem Sportpodcast.
Ja, die haben ja immer noch Stefan Ehlen, der seine Grand Prix-Geschichten da erzählen kann. Ich glaube, das ist bei denen jetzt der Plan. Wir können natürlich ein bisschen weiter in die Geschichte zurückgehen. Das ist bei denen ein großer Vorteil. Die haben einen Fundus, der nie versiegt im Grunde. Weil das Lustige ist ja jetzt, die ganzen Podcaster haben jetzt im Grunde viele haben Zeit, weil sie auch eh zu Hause arbeiten. Blöderweise gehen uns halt die Themen aus. Das ist halt das Problem an der Sache.
Ja, sonst müssen wir es wie Nico Rosberg machen. Aber sei es drum.
Ja, der kriegt jetzt wahrscheinlich auch Probleme mit seinem ganzen Investment. ich weiß nicht, wo der so investiert hat, aber der Wirtschaft geht es ja auch nicht sonderlich gut. Also von daher, was ich noch sagen muss, ist, also die Formel E hat das zumindest sehr, sehr gut nach außen rübergebracht. Also es gab ein klares Statement, so und so, die Rennen fallen aus, das war frühzeitig. Und Freitag jetzt auch, dass man die Rennen halt absagt und alles bleibt in Valencia und fertig. Und nicht wie der große Bruder von der Formel 1 so ein Ultra-Chaos verzapft, wie diese Melbourne getan
hat. Ja, da waren quasi schon alle auf dem Zeltplatz.
Ja, und also, die Leute standen ja selbst vorm Eingang, weil selbst um 10 Uhr am Freitag Ortszeit nicht klar war, ob das Rennen stattfindet. Und jetzt stehen da 1000 Leute, nahe gedrängt am Eingang und kommen nicht rein, weil keiner weiß, was los ist. Genau das, was natürlich nicht passieren sollte jetzt in dieser Situation, dass so viele Leute auf engem Raum quasi in der Warteschlange stehen. Aber gut, ich meine, guckt ihr uns bei uns an, da sind Leute, haben Angst vor Corona, wollen Desinfektionsmittel und stellen sich in eine Warteschlange vorm Aldi. Das macht jetzt auch nicht so viel Sinn.
Keine Ahnung. Ich habe nur heute gesehen, dass beim Bäcker quasi nur immer einer reingelassen wurde und der Rest musste auf dem Parkplatz in Schlange stehen.
Also stehen die halt auf dem Parkplatz in der Schlange. Na gut, deshalb.
Ja, aber die können ja 2-3 Meter Abstand halten.
Ach Gott, was ist aus der Welt geworden? Naja.
Ist auf jeden Fall natürlich wichtig, die Schwächsten der Gesellschaft halt eben zu schützen, die Alten, die Vorerkrankten dann aber auch. Wie gesagt, ich arbeite ja auch unter anderem im Krankenhausspektrum und dort ist es nun mal jetzt auch mittlerweile so, dass quasi alles abgeschlossen wird und wirklich nur noch jeder mit Klingel rein darf. Keine Kinder unter 10 dürfen besuchen, nur noch ein Besucher pro Tag, maximal eine Stunde und so welche Geschichten. Also es ist ernst und es ist auch okay, dass, ich sage jetzt mal, Spaßveranstaltungen oder Veranstaltungen des Sportes dann dafür halt eben mal ruhen müssen.
Genau, und man muss ja sagen, wir haben jetzt immerhin den Vorteil, dass es das Internet gibt. Und das ist jetzt mal der große Vorteil, dass wir, ob das Podcast ist, ob das Skype ist, ob das Internettelefonie ist, man kann ja immer noch miteinander in Kontakt bleiben. Man stelle sich vor, die ganze Nummer wäre vor 30 Jahren passiert. Nicht nur.
Ja, dann hätte alle mal ein Buch gelesen.
Ja.
Einen schönen Kafka.
Aber wahrscheinlich wäre die Infektion dann schon, bevor jemand davon erfahren hätte, weitaus größer gewesen.
Ja. Möglich, ja,
und so kann man halt immerhin, das muss man ja auch sagen, ne, deswegen sind wir auch froh über jeden, der hier reinhört, dass man sich nochmal ein bisschen anderen Dingen die Zeit vertreiben kann, weil sonst Fernsehen, Radio, alles sich nur noch um dieses Thema handelt. Und es ist genauso wichtig, dass man halt auch seine sozialen Kontakte da so wenig pflegt. Ne? Wenn jeder jetzt allein in seiner Bude hängt, ist das halt auch nicht unbedingt gesund.
Nein, also es gibt ja genug Möglichkeiten und selbst wenn es jetzt dann doch dann alleine zu Hause ist und man den Video-Streaming-Dienstleister seiner Wahl nutzt, oder aber, was ich an dieser Stelle mal aus reinem Herzblut mal erwähnen möchte, ist, geht auf Twitch, sucht nach, entweder iRacing oder wenn es euch gefällt, Formel 1 2019 ist es, glaube ich, oder nach Assetto Corsa oder den ganzen anderen Rennsport-Simulation, da gibt es einige richtig coole Streamer, die euch bestimmt auch bei Laune halten mit Renngeschehen. Ich selber bin ja jetzt am Wochenende die 12 Stunden von Sebring mit meinem Team mitgefahren in iRacing, das war auch sehr spannend. Und Lando Norris ist ja auch ab und zu dabei. Ich bin auch schon mal auf demselben Server mit Lando Norris und Max Verstappen gelandet. Das war ein bisschen wild, weil die können es halt eben wirklich. Und da würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr halt eben euer Herz, so wie wir, an Motorsport verloren habt, dann, ja, wie gesagt, Sim Racing ist immer noch am Laufen, da kann keiner krank werden. Und da gibt es einige coole Twitch-Streamer, die ihr euch mal anschauen könnt.
Genau, und wenn er wie ich quasi das letzte Motorsport-Event, was es gab, nämlich die Rallye-WM, jetzt schon dreimal geguckt hat, weil es einfach nichts anderes gibt, und dem da zu langweilig ist, jetzt ohne Zuschauer in irgendeinem Keller spielen und ja, verrückt, also es sieht so aus, als würden die bei dir im Partykeller spielen.
Aber da sind wenigstens die Pfandflaschen weggeräumt.
Ja, absolut. Ist skurril. Also man muss einfach sagen, es ist alles ja, wilde Zeiten, komische Zeiten. Aber naja, wenigstens sind wir wieder am Start.
Durch.
Genau, da müssen wir durch.
Wir schaffen das, da müssen wir durch.
Genau, wenigstens sind wir ja wieder am Start. Nach einer Pause, aber ihr habt gehört, uns geht's gut und wird es auch noch weiter gut gehen. Solange das Internet funktioniert, werdet ihr auch von uns was hören. Und ja, ich würde sagen, ja, sind wir fast am Ende, oder?
Wir verabschieden uns jetzt hier bei Attack Mode, dem Formel E Podcast auf meinsportpodcast.de. Markus Lehn und Sebastian Heumichel sagen Tschüss, bis zum
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Attack Mode. Der Formel E Podcast. Auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.